Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Guten Morgen, Stefan.
Guten Morgen. Heute ein Stündchen später.
Ja, ja, gestern Abend am 10 Uhr oder was? Ich bin am Netflix schauen, da kommt ein SMS vom Bruder Stefan. Ging's morgen, ich schaue ein bisschen spät, das wäre noch lässig.
Aber wir haben kein Festchen gehabt, nichts, sondern ich habe einfach grosse Vorsätze gehabt. Ich weiß nicht, hast du das auch so oben auch? So, bevor du dann ins Bett gehst, dass du denkst, morgen wird so ein Tag, der besser wird als die letzten Tage. Und mein Tag hat so eine bessere Welt, indem ich heute Morgen weg und joggen. Aha. Und ich habe wirklich auch einen Wecker gestellt und dachte, ja, wenn ich erst um 9 Uhr in Zürich sein muss, dann reicht das, wenn ich um 5:45 Aufstand habe, jetzt ohne Scheiß. Ich habe so Balkontüren aufgemacht, um zu schauen, was ich anlegen soll. Und es hat mich einfach wieder reingewindet.
Ja, es hat hure gestürmt.
Bis ins Schlafzimmer und ich bin nochmal unter der Decke. Oh, und bin jetzt dafür wunderbar ausgeruht, ja, und ausgelaufen.
Okay, ja, okay. Aber das ist jetzt natürlich wieder, wie soll ich sagen, ich habe jetzt gedacht, du gönnst dir mal ein bisschen länger schlafen und ausschlafen und so, und stattdessen hast du vorgehabt, dich irgendwie um 5:30 aus dem Bett zu prügeln.
Ich habe es ja nicht gemacht.
Ja, wenn bei dem Wetter wärst du joggen, wärst du wahrscheinlich irgendwie von einem Trampolin erschlagen worden. Oder
genau,
so.
Irgend so Trampolin, zwei rumfliegen und irgendwelche Baumstämme, die drauf rumjumpen oder so. Das wäre einfach nicht gut gekommen, wenn ich...
Ja, meine Frau ist heute Morgen um 4:30 auf und...
Was?
Ja, und ist rausgegangen, nicht bei den Hasen als in Ordnung.
Ich habe gerade gedacht, das ist wegen diesen Hasen.
Es hat im Fall du, das hat du um unser Haus herum. Ich habe wirklich, es hat mich nicht gewundert, wenn der ganze hure Hasenstall weg wäre.
Alle Ragu-Rezepte an Manu. Ihr könnt ihm schreiben an manu.schmelt.fl.ch.
Hase im Kräutermantel. Nein.
Vielleicht könnte man so etwas machen, wo, ja, wie soll ich sagen, jetzt eher so mit Hackfleisch oder so funktioniert. Ah. Weil ich glaube, es gibt keine schönen Filetstücke mehr.
Nein. Sie sind wohl auf.
Papi, ist das ein Auge?
Hey, hör auf, wenn unsere Kinder das hören. Los, unsere Hasen sind im Fall oberherzig, die haben jetzt ein Buddeln entdeckt. Aha. Und jetzt können wir sie immer nur so stundenweise rauslassen, weil sobald sie draußen sind, fangen die an, wie die Gestörten, fangen die an, Löcher buddeln, oder?
Okay.
Und wenn sich dann, weißt du, sie haben so einen Aussengehege, wo wir einfach auf der Rasen drauf stellen, aber wir haben unten nicht ein Gitter verleiht. Und das heisst, die sind dann am Buddeln und irgendwie eine halbe Stunde später ist irgendwie, haben sie einen 20 cm Gang schon gebaut, oder?
Geil. Aber das musst du ein bisschen einsetzen, wenn die Pflanzzeit wieder kommt.
Ah, dann ja. Könnt's es gerade ein bisschen helfen umtun, genau. Ja. Nein, es ist im Fall wirklich kriminell. Und dann siehst du sie so, wie sie so auf den Hinterläufen stehen und so zwischen den Hinterläufen spickt dann so ein Material hinten raus. Weißt du, es sieht so geil aus. Wie gestört sind die am Buddeln?
Ja. Ah, ja. Sind nicht die intelligentesten Haustiere.
Ja.
Das kann man, glaube ich, schon sagen.
Ja, das finde ich jetzt im Fall noch schwierig.
Also, eine
schwierige Aussage. Was sind intelligente Haustiere? Also, die sind natürlich nicht ihre natürliche Umgebung. Was willst du erwarten von einem Tier, wo irgendwie so einen Quadratmeter Käfig eingesperrt ist?
Das ist sorry. Also, das ist eine ganze Villa gebaut für die Tiere.
Ja, klar, aber also, zum jetzt irgendwie die Relativitätstheorie
nachzuweisen. Okay, ihr Raum ist ziemlich eng und ihre Zeit kommt ihnen ziemlich lang vor, das stimmt.
ich würde mich nur wehren dagegen, wenn du jetzt Katzen als intelligenter bezeichnet hättest, weil ich finde Katzen unglaublich.
Katzen sind etwas ganz anderes. Ja. Sie sind jenseits von Intelligenz.
Ja.
Katzen sind pure Macht.
Ah, ja. Puri Arroganz.
Puri Macht.
Oh mein Gott.
Hey Manu, wir haben heute über ein ernstes Thema sprechen.
Ja, stimmt.
Es hat schon etwas zu tun mit Tod, aber betrifft nicht Hasen.
Nein, genau. Ja, ich war an einer Beerdigung letzte Woche. Genau, das haben wir eigentlich noch besprechen, weil ich das irgendwie sehr eindrücklich erlebt habe. Aber ich weiß nicht, wie du das hast, wenn Leute jetzt in der weitere Verwandtschaft sterben. Ich habe jetzt wahrscheinlich eher wenig Kontakt zu den erweiterten Familie. Also, wir haben relativ grosse Familie. Mein Vater hat 6 Geschwister. Und die haben dann wiederum die meisten ganz viele Kinder, Cousins, Cousinen und so. Aber wir haben jetzt nicht so regelmässige Familientreffen, wo man die dann Alpot würde sehen oder sich schreiben oder irgendwie einen, keine Ahnung, einen Tante, Onkel, ja, Family Chat oder irgendetwas. Es gibt dann wirklich auch viele von denen, die ich Jahre nicht mehr sehe. Ehrlich gesagt, die meisten, die ich jetzt am Freitag gesehen habe, an dieser Beerdigung, die habe ich das letzte Mal gesehen vor 2 oder 3 Jahren an der Beerdigung von meiner Großmutter. Okay, also das sind dann so Beerdigungen, wo man sich wieder sieht.
Und ich weiß, kennst du das auch? Kennst du das auch, dass man nachher, wenn man sich bei der Beerdigung sieht, dass man dann so sagt, hey, wir müssen unbedingt mal wieder so ein Treffen machen.
Genau.
Es kann doch nicht sein, dass wir uns immer nur bei Beerdigungen sehen.
Exakt. Das ist genau
und
das.
Man geht heim und man macht es nie.
Es ist so fast ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen ein beschämender Moment gewesen, weil ich habe das mitbekommen von verschiedenen, die sich jetzt wieder gesehen haben, gesagt, oh, jetzt sehen wir uns wieder an einer Beerdigung, dabei haben wir doch letztes Mal gesagt, wir machen einmal etwas zusammen. Und es verliert sich dann so schnell. Und ich habe aber, wer gestorben ist, ist eine Tante von mir gestorben, eine von den jüngeren Tanten, die ich habe, aber sie hat Trisomie 21, Down-Syndrom. Und Leute mit Down-Syndrom werden ja nicht gleich alt im Durchschnitt wie wir jetzt. Sondern wenn jetzt sie ist 61 geworden, das ist, glaube ich, schon relativ alt für jemanden mit Down-Syndrom. Und was einfach speziell war, ich muss vielleicht so sagen, zuerst einmal, wenn ich so Leute Jahre nicht mehr gesehen habe, dann bin ich mir echt am überlegen, soll ich jetzt an die Beerdigung noch gehen oder nicht, weißt? Weil nicht jetzt irgendwie, ich habe ja überhaupt nichts gegen die Leute gehabt, jetzt auch bei meiner Großmutter und so, das war alles okay gewesen, aber ich habe die 10 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, die ist für mich, also jetzt ganz fies gesagt, die ist für mich schon fast tot gewesen. Ich habe wie so das Gefühl, ja, dass man, wenn du jemanden 10 Jahre nicht mehr siehst, dann macht es nicht wirklich einen Unterschied, wenn die dann tot ist, weil du soll ich sagen, du hast dein Leben komplett ohne die Person geführt, oder? Und ich bin dann auch emotional zuerst einmal gar nicht wahnsinnig. Weißt du, wenn ich dann die Todesanzeige überkomme oder die Eltern anrufe und sage, du, die Großmutter ist gestorben und so, dann breche ich nicht zusammen, weil ich habe seit 20 Jahren praktisch keinen Kontakt mehr gehabt. Dann denke ich, es hat sich abzeichnet irgendwie, die ist, weiss doch auch nicht, wie alt, 85 war und hat schon irgendwie seit Jahren nur noch ein Bein gehabt, wie sie wegen Zuckerkrankheit.
Großmutter.
Und dort habe ich jetzt irgendwie, dort habe ich mir schon überlegt, ja, gut, musst fast gehen, Beerdigung, aber einen ganzen Tag lang da hin und her reisen und so. Und dort habe ich es aber auch nicht bereut. Es ist eben noch witzig, wenn du dann gehst, erinnerst dich gleich zurück an Sachen. Und merkst, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man irgendwie das so Kapitel würdevoll abschließt irgendwie.
Ja, das kann ich einfach mega gut nachvollziehen. Es ist bei mir in vielen Fällen auch so, dass ich denke, eigentlich habe ich gerade so viel zu tun und eigentlich habe ich gar keine Zeit für das und wir haben ja eh nicht mehr so Kontakt.
Ja, genau.
Und ich habe manchmal so ein bisschen Angst vor einem ganzen Smalltalk, den man dort führen muss. Mit Leuten, weißt, die man irgendwie ja halt eben auch schon recht lange nicht mehr gesehen hat. Und man hat sich ja dann nicht automatisch gerade viel zu sagen oder irgendwie so.
Exakt.
Und gleichzeitig finde ich so, dass ich eigentlich Beerdigungen bis jetzt, vielleicht bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, immer so erlebt habe, dass ich halt denke, krass, das alles hat die Person auch noch gemacht. Das sind alles auch noch Facetten von dieser Person. Es ist so wie wenn das riesige Puzzle von einem Leben nochmal zusammengesetzt wird und du ganz viele Puzzlestücke nicht hast gekannt. Und es sind ja dann meistens nicht irgendwie, wie soll ich sagen, schwere oder doofe Sachen über die Person, die da kommen, sondern so Erinnerungen oder Beziehungen oder so, wo du dort siehst, wo dir eigentlich Freude machen, dass es die hat gegeben.
Ja, es ist krass, was mir jetzt bei der Beerdigung von meiner Tante am Freitag, was mir alles wieder in Erinnerung gekommen ist. Und zwar haben die das, es ist auch so schön gemacht gewesen, die Abdankungsfeier, echt jetzt. Also ich bin sonst, gell, du weißt ja, ich bin ja überhaupt nicht so liturgisch veranlasst und so Kirchengebäude insgesamt wecken bei mir eh noch Unbehagen als in einem Gottesdienst-Setting so. Ich bin gerne in Kirchen außerhalb von Gottesdienst. Wenn ich irgendwo hinkomme, gehe ich super gerne in katholische oder reformierte Kirchen schauen und so. Aber im Gottesdienst selber so, ist jetzt nicht, da geht mir nicht das Herz auf. Ja, aber ja. Es ist im Fall so, es ist so schön gewesen, wie sie es gemacht haben. Sie haben die Lieder gespielt und singen lassen, wo das Evi, so hat sie geheissen, wir haben immer gesagt, das Evi, wo sie so gern gesungen hat oder gehört hat und so. Und dann haben sie den grössten Teil von der Abdankung, hat der Pfarrer einfach das Mikrofon freigegeben. Aha. Und hat gesagt, er würde jetzt die bitten, die Erinnerungen haben.
An so Eva. Wie in so amerikanische TV-Serie.
Irgendwie. Ja. Und dann, ich sag dir im Fall, das hat nicht mehr aufgehört. Das sind Leute, 20 Minuten lang, sind Leute führen gegangen und haben so Mischerli erzählt.
Wow.
Und es ist im Fall wirklich mit ganz wenigen Ausnahmen von Leuten, die dann irgendwie noch das Gefühl haben, sie müssen noch Corona-Politik noch irgendwie noch reinbringen.
Aber es ist schon noch mega riskant, Es ist mega riskant.
Ich ja, als ehemaliger Pastor, ich meine, ich habe immer, wenn ich höre, es ist Open Mic, dann habe ich gerade eine kurze Panikattacke. Genau. Weil, wenn du das mal gemacht hast und dann irgendwelche Psychos für euch kommen, wo probieren, keine Ahnung, ihre eigene Sekte gründen, oder? Aber es ist im Fall wirklich, es ist so schön gewesen und die haben Beispiele erzählt und ich habe mich erinnert, wie Eva ist auch bei uns ab und zu mal in der Ferien gewesen und da habe ich mich wieder erinnert, dass zum Beispiel meine Mutter dann so ABBA-Songs gespielt hat und dann hat Eva können, einfach eine Stunde lang, sie hat dem den Tanzen gesagt, sie ist einfach von einem Bein aufs andere im Rhythmus hin und her und er konnte eine Stunde lang selig zu diesen ABBA-Songs tanzen mit meiner Mutter zusammen und da habe ich mich an das Zeug erinnert, an die Sprüche, wo sie hat können die trockensten Sprüche bringen und so. Und oder dann hat sie so eigentlich auch so ein bisschen neurotische Seite gehabt, wo sie dann, wenn sie sie ganz gern gestrickt und dann hat sie immer den Faden vom Stricken, hat sie immer etwa 30 Mal um den Finger gewickelt und dann so hinter sich geworfen. Sie hat nur können stricken, wenn der Faden in einer geraden Linie hintergegangen ist. Und hat das dann immer wiederholt. Und dann haben sie so Zeug erzählt und ich habe mich so erinnert. Und das ist wie so, das ist wie die Person, wo du Jahre nicht mehr siehst. Mhm. Einfach nochmal so in ihren besten Seite und Zeiten vor Augen gestanden. Es ist richtig berührend gewesen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, eben wie es jemand ist, den ich so lange nicht mehr gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das jetzt noch anrührt, weißt du, so eine Abdankung. Aber es hat mich wirklich irgendwie betroffen gemacht, aber auch auf eine Art froh gemacht, dass wir nochmal können, sie so hochleben lassen.
Voll, ja.
Das ist echt schön gewesen, also. Und meine und Familie ist, das ist auch noch geil gewesen, irgendwie. Du hast dann gemerkt, da haben sie so Liederblättchen verteilt. Und haben dann so alte Klassiker, weißt, vom Aufgang der Sonne und so. Wie das hat sie so gern gesungen. Okay. Und dann steht einfach so, vom Aufgang der Sonne, Kanon, oder? Aha. Und dann hast du gemerkt, unsere Familie, und ich kann das noch. Das ist einfach, weißt, da kommt einfach die Geschwister von meinem Vater, von der Eva, da steht Kanon, und dann ist nicht irgendwie, muss nicht einer führen gehen und sagen, die, da, ihr, sondern dann wird aus voller Kehle,
zack. Die Rollen werden im, Familiensystem Schmidt wahrscheinlich schon bei der Geburt verteilt, oder?
Es ist einfach
klar, du bist in der Gruppe 4.
Es ist
wenn
einfach,
wir Kanon singen, bist du in Gruppe 4.
Nein, es ist einfach faszinierend gewesen, zum sehen, weisst, ich denke, du könntest mit vielen Familien, könntest du nie zwei Akkorde von einem Lied spielen und dann würden die übernehmen. Da wäre betretenes Schweigen und aber bei uns, weisst, vom Aufgang der Sonne und dann hat die anderen eingestummen und zack, Kanon und alles, oder? Geil. Das ist souverän gelaufen. Da hast du einfach gemerkt, Schmiede, die können singen, weisst. Das ist
sehr das schön, ist cool. Sehr ja, bist du auch für etwas erzählen?
Ich habe mir das überlegt, das mit dem Tanzen wollte ich erzählen und dann hat jemand anders, wo ihr viel näher gestanden ist, genau das gleiche erzählt, dann habe ich es dann sein lassen.
Ja.
Aber es war schön gewesen, zu merken, eben, was einem alles in den Sinn kommt, wenn du jemanden wieder so aufleben lässt und Leute dann so Geschichten erzählen. Das ist wirklich, und auch die Begegnungen nachher, wir nachher noch gegessen und getrunken und so, mit der Verwandtschaft noch ein bisschen zusammen gewesen. Das war wirklich erstaunlich schön gewesen. Auch wenn es ja nicht völlig spannungsfrei ist, so Verwandtschaften, weißt du, du hast so, eben, wenn du irgendwie, die kennst Jahrzehnte und das sind all die Geschichten und der hat es nicht so mit dem und die ist eifersüchtig auf die Sebi. Und
darum sind eben Beerdigungen noch gut, weil das ist irgendwie so pietätsvoll und aufgeladen, dass man dort nachher nicht mehr darüber redet, was jetzt irgendwie vor 17 Jahren dort falsch verstanden worden ist, wo der eine oder der andere nicht hat gesagt, dass sie doch hätte sollen sagen, das und so.
Ja, das stimmt,
Aber ich merke so, wenn ich jetzt so über Beerdigungen nachdenke, finde ich so die Beerdigungen, die ich am positivsten in Erinnerung habe, sind gerade von Leuten, die nicht allzu nah sind. Wenn sie irgendwie allzu nah sind, dann hocke ich auch so mit einer Spannung dort, dass ich denke, hey, hoffentlich treffen die jetzt das Bild gut von dieser Person. Weißt du, ich habe dann so wie das Gefühl, mein Bild ist schon so ein bisschen richtiger als das oder
ja,
andere,
die ja,
da sind. Also so, ganz krass habe ich das in Erinnerung, wo meine Grossmutter ist beerdigt worden, in Solothurn. Das war für mich wirklich mega wichtig, dass das alles stimmt.
Eben, ihr seid euch sehr nahe gestanden.
Mega, mega. Und dort bin ich wie erleichtert gewesen nach der Beerdigung, dass alles gut gegangen ist.
Ah, ja, wirklich,
ja. Und
wie du es nicht vertreibt hättest, wenn man etwas verzerrt hätte. Oder
ja,
so,
oder verzerrt hätte oder einseitig betont hätte. Oder, ich weiß doch nicht. Es ist dann irgendwie wie noch zu nahe dran. Und ich bin sicher noch zu empfindlich gewesen, dann, für irgendetwas zu hören, das jetzt nicht in das Bild hat passt. Weißt du, heute wäre das ganz anders. Heute könnte ich glaub, viel entspannter über das reden und denken und so. Aber dann, so, was ist das gewesen? Eine Woche vielleicht nach dem Tod? Es wäre irgendwie noch wie zu früh gewesen, etwas zu hören, das nicht ins Bild passt.
Ja, ich finde es noch schwierig bei Leuten. Das war jetzt bei der Evi überhaupt nicht so gewesen. So wie ich sie kenne, das war einfach ein wunderbarer Mensch gewesen, wo das Leben von so vielen Leuten irgendwie erhellt hat mit ihrer Art und so. Einfach, Aber zum Beispiel bei meiner Grossmutter, wo sie gestorben ist vor 2-3 Jahren, dort war es irgendwie ambivalenter gewesen, weil die Familiensituation war eine Katastrophe gewesen früher, weißt? Also nur schon das, was ich mitbekommen habe, und das meiste weiss ich gar nicht, aber das ist eine Shitshow sondergleichen gewesen, oder? Also das ist einfach total chaotisch gewesen. Die erste Frau von meinem Grossvater ist irgendwie an Krebs gestorben und dann hat er mit 7 Kindern oder mit 5 Kindern damals noch, hat er schnell nochmal müssen heiraten, hat irgendwie als Pfarrer gleichzeitig 4 Kirchen betreut und so, und hat einfach hat irgendjemand gebraucht, der daheim quasi den Laden schmeißt und hat ihn
und sie ist nicht gerade die liebevollste Mutter gewesen, oder?
Ein absoluter
Ich glaube, du hast das mal ausgeglaubt erzählt.
Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht, aber sie ist also viel im Rückblick, würde man sagen, es sind komplett kranke, sogar missbräuchliche Verhältnisse gewesen dort, oder? Und dann ist es so schwierig, ich habe sie natürlich nicht von dieser Seite kennt, ich habe sie einfach so ein bisschen schrill erlebt und so, aber wenn du dann weisst, jetzt sind die Kinder dort, die das völlig traumatisch auch erlebt haben irgendwie. Mein Götti hat das damals gemacht, die Abdankung. Und ich finde, er hat irgendwie auf eine saugute Art hat er das geschafft, zum jetzt nicht, weisst, wenn du das dann zu so einer Heiligsprechung machst, so einer Abdankung, dann ist es auch nicht aufrichtig. Und dann tust du denen keinen Gefallen, wo irgendwo, wie soll ich sagen, wo dann vor dem Grab stehen und denken irgendwie, vielleicht bin ich sogar froh, dass es jetzt ein Ende hat, oder keine Ahnung, weißt du, oder es ist, wo hin und her gerissen sind.
So heikel, weil irgendwo gibt es ja so die Idee, nicht schlecht über Tote reden.
Ja.
Ich würde sagen, es wäre jetzt mega schräg, oder? Wenn eine Beerdigung nachher die Abrechnung wäre, mit jemandem, der sich wirklich nicht mehr wehren kann, oder? Das wäre schräg.
Ja.
Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass das so wie ein Startschuss kann sein, wo man nachher noch ins Noch kann, von Sachen auch aufarbeiten.
Ja.
Ich finde schon, man muss manchmal auch über Tote unangenehme Sachen sagen.
Ja.
Wie ganz viele Leute sind einfach unangenehme Menschen und die Eindrücke bleiben zurück, wenn sie gestorben sind. Und so die Idee, das gibt es doch amix, ich weiß nicht, hast du das auch schon erlebt, so bei Beerdigungen, dass man so sagt, so, und jetzt tun wir all das loslassen, was wir dieser Person vorwerfen, und die ist jetzt irgendwie in Gottes Hand und da. Ich kann verstehen, was so seelsorgerlich gemeint ist damit.
Ja, ja.
Und auf der anderen Seite würde ich sagen, nein, es gibt, glaube ich, Sachen, die kannst du nicht einfach so loslassen. Findest du, glaube ich, nachher nicht einfach okay.
Ja, Ja, ich habe jetzt das noch bei der Beerdigung von meiner Großmutter. Ich habe jetzt, dort hat es genau auch so einen Teil gehabt, wo dann, wo dann der Pastor gesagt hat, ja, wir müssen uns nicht vormachen, es so quasi Leute haben verschiedene Erfahrungen gemacht mit der Großmutter, oder? Und es sind auch schwere problematische Erfahrungen darunter und hat dann wie einen Raum gegeben, um irgendwie das, wie du es jetzt gesagt hast, um das loslassen. Ich habe das eigentlich noch schön gefunden, bin aber natürlich nicht so direkt betroffen, dass ich jetzt könnte sagen, ob das hilfreich ist für jemanden. Also weißt, je nachdem, wie tief die Wunden sind und so, kannst natürlich dann nicht lange dann die 3 Minuten in einem Abdankungsgottesdienst nicht zum jemanden loslassen, oder?
Ja, also weißt, es darf aber irgendwie einfach nicht so sein, wie schmeißen Rosen ins Loch und mit dem sind nachher all deine Vorwürfe und Schmerzen und Verletzungen weg,
die
du mit dieser Person verbindest. Weißt du, so meine ich.
Genau.
Dass man irgendwo wie sagt, okay, ich probiere so zu leben, dass mein Urteil oder das, was ich mit dieser Person verbinde, nicht irgendwie das Letzte ist, was man über den Menschen kann sagen. Also das finde ich alles schön.
Ja.
Aber ich glaube wirklich, das ist so, darum sage ich auch, es ist so wie eine Gratwanderung, oder? Es ist recht schwierig, wie gehst du genau mit dem um?
Ich habe es einfach gut gefunden dort, dass das zur Sprache ist, weißt, dass man nicht einfach nur irgendwo jemanden zelebriert hat, sondern dass
jetzt muss ich gerade erzählen.
Ja, was
bin ich da gesehen?
Was kommt jetzt? Unterbrichst du mich, Stefan?
Ja, sorry, etwa so knapp 20 und ich bin mit an der Beerdigung, weil meine Mutter hat an die Beerdigung müssen und sie wäre sonst irgendwie so ziemlich allein gegangen. Dann habe ich gefunden, also ich komme mit. Und dann ist es um einen gegangen, der jetzt wirklich einfach allgemein bekannt ist, dass der schon so ein bisschen, ja, immer wieder da eine Affäre, dort ein bisschen, weißt du, etwas, so ein Geschleife hatte und jetzt vielleicht nicht gerade die treueste Seele
war. Ja.
Dann gibt es doch, weißt du, das, wo man den Lebenslauf verliest.
Ja.
Und dann ist dort wirklich so, ja, und was ganz besonders sei die Treue, die er immer hatte gegenüber seiner Frau und da. Hey, und nachher, ich habe das ja alles gar nicht gewusst, Und dann hat der Kirsch einfach, wie merklich Leute fangen an, so ein bisschen japsen. So.
So bitter, oder? Aber so wer bitter. Hat den Lebenslauf verpasst? Der Pfarrer tut mir leid, von dem muss
ich
lesen.
Es war einfach Tochter. Ich glaube, es ist einfach
das ist traurig, die weiss natürlich nichts von dem.
Die hat es vielleicht nicht gewusst, oder irgendwie vielleicht wollen wie korrigieren für immer, weißt du, oder so. Und dann hat der Kirsch einfach wie grinst wird. Und dann habe ich wirklich gesagt, was gibt es Bitteres als das?
Ja, er hat seinen Samen grosszügig verteilt. Scheiße, Mann.
Beerdigungsspruch, seid fruchtbar, es wehret euch.
Auf dem Grabstein. Oh nein, so wie es. Wie sind wir jetzt denn hier? Da bin ich eigentlich, oh mein Gott. Das ist jetzt ja wieder mal hart an der Grenze zur Pietätslosigkeit. Dabei habe ich wollen sagen, ich fände das eigentlich schön, wenn man diesen Leuten auch gerecht wird, die dort sind und sehr ambivalente Gefühle haben gegenüber
dem Verstorbenen. Ja, genau, aber das ist doch ein gutes Beispiel.
Ja, das stimmt. Können wir vielleicht über etwas anderes noch reden?
Ja.
Du hast dich nämlich noch aufgeregt über Suchenende.
Hey. Gottfried. Nein, jetzt ehrlich, ich finde ja. Wie soll ich dem sagen? Natürlich kann man nicht ernsthaft gegen Ökumene sein.
Ah, ja.
Das ist ja schon klar.
Ökumene, genau.
Ökumene ist ja irgendwie so etwas, das ist ja so der Minimalstandard, um zu sagen, dass man nicht ein dogmatistisch verbohrtes Arschloch ist.
Aber
ich finde wirklich, wir sollten das vielleicht langsam nochmal überdenken. Nein, jetzt ganz im Ernst. Es ist irgendwie so, wie soll ich sagen? Weiß nicht, hast du das mitbekommen? Es hätte so eine Charta geben, die unterzeichnet wird, so ein Papier zu dem, wie man Seelsorge und Spiritual Care im Spital versteht.
Ah, ja.
In der Spitalseelsorge. Und zwar zwischen Reformierten und Katholiken. Und das Ganze braucht jetzt bei den Reformierten nochmal eine extra Schlaufe. Das ist einfach, so wie das halt bei den Reformierten läuft, da gibt's nicht irgendwie die oberste Chefin oder der oberste Chef, der einfach sagt, ja, ist gut, das unterschreibe ich mal. Können wir einen Termin machen, oder? Dann zündet man eine Kerze an und unterschreibt einfach etwas. Sondern das geht halt dann wirklich so in alle Kantonalkirchen und wird dort quasi so einer Vernehmlassung, einem Feedback ausgesetzt.
Oder? Ja, ja.
Und jetzt ist halt dort zurückgekommen, dass verschiedene Leute, die wirklich, weißt, in diesem Berufsfeld von der Seelsorge arbeiten, einfach sagen, hey, das ist im Fall nicht so gut. Und die haben da Sachen drin, die so könnten verstanden werden, dass unser Berufsbild nicht toll getroffen wird, oder?
Ah, okay.
Ja. Und das ist ja alles kein Problem, oder? Das ist ja super, wenn man nachher sagt, ja, und dann bringen wir das wieder zurück und reden zusammen weiter, bis wir das so haben, dass es toll
ist. Ja, genau.
Aber jetzt Kat.ch.
Ja.
Ja, meine Lieblings-Online-Zeitung, gerade so nach der Weltwoche, schreibt ein schwarzer Tag für die Ökumene.
Oder? Aha.
Ja. Und natürlich ist es wieder der Raphael Rauch, gell? Was
sagt, ja, ja, das ist halt dein Liebling.
Wir haben uns mit dem blamiert, oder? Und eigentlich gerade die katholische Kirche mit blamiert, oder? Und so. Und dann denke ich so, ey, jetzt ohne Scheiß. Also, weißt, lesest du sonst ab und zu irgendeine Zeitung oder hörst du das Radio? Also, wenn irgendjemand blamiert, dann so seit Jahrzehnten eigentlich sie uns.
Ja.
Also, wir werden irgendwie die ganze Zeit identifiziert mit der grossen ökumenischen Schwester, die irgendwie zwischen einer vollkommen aber witzige Sexualmoral, wo sie irgendwie so Befragungen machen, weißt, wo sie ja irgendwie sagen, komm, jetzt lassen wir mal auf die Jugend, was die dazu meint. Dann laden sie irgendwie so ein paar Messdienerinnen ein, die etwas dazu sagen, oder? Also mit einer vollkommen überkommenen Sexualmoral unterwegs sind, die ein Frauenbild haben, wo wirklich mehrheitlich zum Kotzen ist, wo einfach Partizipation genau so weit machen, wie der Kuchenverkaufsstand läuft, oder? Und nachher dann entscheiden irgendwie wieder ein paar Männer in Robe. Und, so. Und weißt, über all das finde ich immer, kann man ja sagen, okay, wir haben alle zusammen den Herr Jesus fest gern, darum probieren wir zusammen zu arbeiten. Das finde ich wirklich schön. Aber nachher zu kommen und quasi wie zu sagen, wir sind jetzt die, die irgendwie die Ökumene überstrapazieren. Da denke ich so, hey, was stimmt denn eigentlich nicht mit euch, Mann?
Ja, ja, ja.
Also weißt, ich würd irgendwie so wie erwarten, als Vertreter jetzt von dieser Institution, dass du einfach mal denkst, hey, vielleicht halte ich jetzt einfach mal besser die Fresse in so einem Fall.
Mhm. Mhm.
Ich verstand nicht, wie man das nicht kann merken.
Also, ja, ja. Was ich jetzt spannend finde, ist, weißt, man könnte sich mal fragen,
warum triggert mich das so, oder
was? Ja gut, das finde ich auch spannend, wie du jetzt da, wie sich deine Betriebstemperatur erhöht, wenn du, aber ich finde es interessant, das Thema Ökumene in unserer Zeit, es ist wie aus der Zeit gefallen, weißt? Ich meine, die ökumenischen Annäherungen sind wichtig in einer Zeit, wo erstens Kirche noch ganz ein maßgeblicher gesellschaftsprägender Faktor war, wo man gesagt hat, man muss und wo Leute noch sehr institutionell gedacht haben. Mhm. Und man gesagt hat, mit der Annäherung von diesen Institutionen ist auch die Annäherung von Menschen verbunden. Ja. Und heute hast du wie eine komplett andere Ausgangslage. Also erstens mal wird niemand mehr sagen, dass durch ökumenische Erfolg irgendwie ein maßgeblicher Beitrag zur Friedenssicherung oder so in einem Land geleistet wird. Aber man wird auch irgendwie nicht mehr sagen, dass das, was ökumenisch läuft, Gläubige Christen von allen Konfessionen näher zusammenrückt, sondern wenn du doch irgendwie, ich meine, unsere Nachbarin ist katholisch, das finde ich doch schon mal schön, wenn ich irgendwie mit ihr kann reden und merke, ah ja, die ist auf ihre Art, hat die auch eine lebendige Spiritualität und ist irgendwo in einem positiven Sinn fromm und findet das, aber die findet das doch toll, dass ich jetzt reformiert bin und dass ich bei der reformierten Kirche arbeite. Das ist doch nicht so, weißt, die konfessionellen Grenzziehungen, die sind auf der Basis ja sowieso nicht mehr ausgeprägt. Du bist doch langsam, also, weißt, du musst ja langsam rauszoomen und sagen, ja, Christen sind immer mehr eine Minderheit, wo Verbundenheit findet, weil sie noch irgendwo der gleichen Glaubenstraditionen
angehören. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar sagen, religiöse Menschen, die das auch noch praktizieren, weißt, die jetzt nicht einfach zu etwas dazugehören, weil schon die Eltern und Großeltern haben dazugehört, sondern die irgendwo noch innerlich Anteil
nehmen. Ja, ja, genau.
Sind wahrscheinlich eine Minderheit in der Schweiz, oder?
Mhm.
Also darum, das ganze Ökumenengedöns, hey, auch wenn du nachher anschaust, Kardinal Koch hat wieder gesagt, dass das Frauenpriestertum sei die schwierigste Frage von der Ökumene.
Mhm.
Da denke ich einfach so, hey, aber jetzt ganz im Ernst, nein, eigentlich nicht. Und es macht null Sinn, mit euch über das weiterzureden. Aha. Es macht wirklich null Sinn. Dann tun doch irgendwie mit den Orthodoxen zusammen euch ein Päckchen machen und sagen doch einfach, hey, bei uns ist das halt so. Aber es bringt nichts, über das zu reden. Es bringt überhaupt nichts. Ja. Es wird sich dort auch nichts verändern.
Es ist, du merkst einfach, wie anachronistisch die Diskussionslage ist. Oder? Das Frauenpriestertum ist die, was? 2022 ist irgendwie, redest du über Frauenpriestertum und findest, das ist eine grosse Herausforderung für die
Ökonomie.
Ja, okay.
Also, weißt, und es gibt ja bei mir so wie ein Grundverständnis, dass ich sage, okay, das ist so eine Kirche, weißt, die ist jetzt wirklich einfach global unter einer Marke tätig. Und das ist halt mega schwierig, weil du musst irgendwie mit den homophoben Arschlöchern klarkommen. Du musst irgendwie mit den Leuten klarkommen, die eigentlich auch in einer Minderheitensituation leben, mit denen, die eigentlich schon lange im Herzen Pentecostal sind und dort dann etwas machen. Und so. Das ist alles klar. Das ist einfach ein Riesenfeld. Es ist mega, mega schwierig. Yeah. Und ich finde, Franziskus macht es ja super. Der lächelt ja immer und sagt irgendwie einen netten Satz, den nachher jeder kann interpretieren kann.
Ja, ja, genau.
Oder die Hardcore-Linie sagt dann, er hat aber nicht gesagt, dass es nicht stimmt, dass es eine Sünde ist. Die anderen können sagen, er hat aber nicht gesagt, dass es eine Sünde ist.
Ja, ja,
also,
genau.
Es ist so, ja, was willst du denn anders? Was willst du anders? Aber ich finde wirklich so Zeit für eine evangelisch reformierte Kirche müsste eigentlich vorbei sein, wo man sagt, wir stecken da gross Energie drin. Weißt du, also, jetzt nur, dass du mich recht verstehst, ich finde es super geil, ökumenisch zu arbeiten. Ich sage einfach nur, das passiert ja schon fast in allen Kirchengemeinden. Die arbeiten ja ständig zusammen.
Yeah.
Also, katholische Pfarreien mit reformierten Kirchengemeinden, die arbeiten ja super zusammen, überall.
Yeah.
Spitalseelsorgerinnen und Seelsorger arbeiten ja auch super zusammen.
Ja, ja.
In der Gefängnisseelsorge arbeiten sie auch super zusammen. Bei der Mittelschulseelsorge arbeiten sie auch super zusammen. Also, die ganzen Probleme auf der Ebene, wo man wirklich etwas sollte machen, gibt's ja gar nicht.
Ja, ja.
Sondern das ganze Ding ist doch nachher einfach immer so ein katholischer Apparat, der es wieder schafft, sich selber in seiner konservativen Attitüde zu thematisieren, indem sie irgendetwas in einen ökumenischen Dialog einbringen.
Ja, ja, ja.
Und ich so denke, hey, ist nicht unser Thema, interessiert uns nicht, hau doch ab mit dem, Mann.
Ja, ja. Gut, du hast natürlich auf der evangelisch reformierten Seite jetzt in Deutschland, zum Beispiel mit den Hardcore-Lutheranern, hast du natürlich auch Leute an Bord, jetzt im ökumenischen Diskurs, die dann genauso irgendwie das Gefühl haben, sie können keine Abendmahlsgemeinschaft haben mit Katholiken aus dem und dem Grund, oder oder wo irgendwie das Gefühl haben, ja, die katholische Rechtfertigungslehre ist immer noch nicht reformatorisch
und so. Ich könnte jetzt auch Beispiel nennen von Leute, die sicher sind, dass es irgendwie genetische Unterschiede gibt zwischen Rassen, die dazu führen, dass sich die nicht zusammen fortpflanzen sollten. Und trotzdem würden wir sagen, es wäre völlig falsch, zu sagen, komm, wir führen mit denen einen grossen öffentlichen Dialog. Und schauen mal, ob wir uns so nicht können verständigen können.
Yeah.
Man könnte doch einfach sagen, hey, schau, sorry, das Thema ist im Fall vorbei. Es ist auch nicht mehr interessant und meldet euch doch wieder, wenn ihr die Abzweigung auch gefunden habt. Bis dann, viel Glück.
Ja, ja, ja.
Es bringt doch nichts, dem ständig irgendwie Raum zu geben und zu sagen, komm, wir reden wieder. Weil dort, wo Leute wirklich zusammenarbeiten müssen, weißt, wo sie wirklich zusammen eine Mission haben und etwas machen, und es gibt so viele geile Projekte in der Schweiz, dort klappt das und dort reden sie nicht drüber in einem Sitzkreis, wie das jetzt mit der Eucharistie oder dem Obigur machen und wie das ist mit dem Frauenpriestertum oder der Dieter da. Ist ja sowieso so, man, die ganze katholische Kirche in der Schweiz wäre tot, wenn nicht Frauen sich wahnsinnig würden investieren drin.
Ja,
es
ja.
sind doch an ganz vielen Orten sind das einfach Frauen, die das Ding noch am Leben erhalten.
Ja, ja.
Ja,
ja, also, voll. Voll. Wo eine bestaunenswerte Loyalität an den Tag legt im Blick auf die Tatsache, dass man dann für die entscheidenden Sachen gleich noch muss den geweihten Priester einfliegen, oder? Ja. Und sie schmeissen eigentlich den Laden, oder?
Voll, ja.
Als, wie sagt man denn, Gemeindehelferin, oder wie heisst es denn, oder Diakoninnen und so.
Ja, ja.
Aber sie
das ist eben der Unterschied zwischen Berufen oder Beauftragt.
Okay.
Nein, aber dass es das alles gibt und so, kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Aber dass KCH jetzt einfach immer wieder die Welle reitet von quasi so tun wie Ökumene, wäre mega wichtig, aber mach doch mal richtig mit, die doofen Reformierten, denke ich so, hey, das kannst du einfach nicht bringen, wenn du quasi der schlechte Umgang bist in einer Zweierbeziehung. Also weißt du,
Ja, ja, ja.
Wenn jetzt irgendwie dein Sohn einen Freund hat, der einfach die ganze Zeit Mist baut, dann ist es ein bisschen scheinheilig, wenn der nachher die ganze Zeit an die Freundschaft appelliert und sagt, aber wir müssen zusammen abmachen. Und dann würdest du vielleicht auch mal irgendwann sagen, hey, such doch vielleicht einen anderen Kollegen.
Ja, 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 ja. Ja, es ist zumindest, eben, es mutet ganz eigenartig an, dass man die Ökumene noch so hochhängt oder so zum Thema macht und das Gefühl hat, da hängt jetzt irgendetwas Entscheidendes dran. Ne? Mhm. Ich glaube, da hängt wirklich fast gar nichts mehr dran. Das ist fast ein bisschen ähnlich. Wir haben ja auch schon Ausgeglaubt-Folgen gemacht zum interreligiösen Dialog. Dann macht es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn, aber es ist ein bisschen eine ähnliche Ausgangslage, dass auch vor ein paar Jahrzehnten hat man das Gefühl hatte, jetzt hängt der Weltfrieden davon ab, dass irgendwelche
Religionsfrieden gibt.
Ja, und dass quasi Vertreter, Würdenträger von den grossen Religionen an einem Tisch zusammen über ihr Problem reden und so. Und das ist wahrscheinlich damals schon in einer Zeit gewesen, wo die entscheidenden Sachen dort passiert ist, sind, wo in einem Wohnblock Angehörige von allen möglichen Religionen zusammen zurechtfinden und irgendwo einen kleinsten gemeinsamen Nenner, irgendeinen Kompromiss findet, wo man zusammen leben kann und so. Das war wahrscheinlich dort schon wichtiger gewesen, als dass jetzt der Oberimam XY mit dem Oberpriester Settings irgendwo zusammen einen Orangensaft trinken, oder?
Also, ich finde halt so, wenn man so etwas wie Ökumene machen möchte, oder eben auch interreligiöse Dialog, dann finde ich so wie, dann ist etwas ganz, ganz Wichtiges dabei, dass man wirklich seine Position und seine Eigenart dort einbringt.
Mhm.
Und jetzt zu unserer Eigenart gehört es eben, dass wir nicht einfach irgendwie sagen, ja, das tut jetzt mal irgendwie die Präsidentin oder der Präsident entscheiden, oder? Und unterschreibt da das Papier und macht eine kleine Konferenz und dann ist das gegessen. Sondern dass man wirklich sagt, hey, komm, wir tun die einbeziehen, die nachher in diesen Bereich arbeiten, die eine Ahnung haben. Wir fragen alle Kantonalkirchen und nachher wissen wir, was wir machen.
Ja, ja, genau.
Und dann stehen aber auch ganz viele Leute dahinter, die mit dem zu tun haben, oder?
Ja, ja. Aber das geht länger.
Ja, genau. Und das sind halt Verfahren, die manchmal ein bisschen Zeit brauchen. Aber wenn irgendwie schon für das ganz grundsätzlich der Respekt fehlt von der Partnerin oder vom Partner, dann musst du sagen, ja gut, aber komm, dann schreibe doch selber ein Papier, Mann.
Also eine spannungsvolle Partnerschaft. Stefan, wir müssen arbeiten, wir haben noch etwas vor.
Genau. Ich will gleich noch etwas sagen.
Ich habe
wirklich ganz, ganz liebe katholische Kolleginnen und Kollegen und Freunde und alles. Und ich meine wirklich niemand von denen, weißt du, die wirklich arbeiten. Ja. Ich meine wirklich niemand von denen, die arbeiten. Oder die sich engagieren oder die etwas machen. Das ist mir jetzt echt wichtig.
Ja.
Nicht, dass das so zurückbleibt. Ich meine, auch nicht die, die in die katholische Messe gehen, auch nicht die, die die Eucharistie lieben und feiern. Ich respektiere das alles wirklich zutiefst. Und ich finde echt, dass ich ganz, ganz tolle katholische Messen schon erlebt habe. Mir geht es wirklich um die blöde kirchenpolitische Ebene, wo einfach unter irgendwelchen komischen moralischen Gedönssätzen immer wieder irgendwie alle anderen, die in Sippenhaft nehmen, für ihre eigenen komischen Strukturen.
Ja, das habe ich eigentlich gemeint. Ja, ja. Es ist aber gut, dass du das jetzt noch ergänzt hast, weil mir geht es auch so. Ich habe wirklich grossartige Begegnungen mit katholischen Menschen, Geschwistern, um es ganz fromm zu sagen, erlebt und Leute, die mir wichtig sind, die ich auch absolut respektiere und nicht das Gefühl habe, dass die in irgendeiner Art und Weise einen zweitklassigen Glauben pflegen oder keine Ahnung. Also, aber ich finde es wichtig, dass die eben auseinandergehalten hast. Ja. Ja, also ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt auch einen guten Start in die Woche gefunden und könnt trotz stürmischen Böen irgendwie halbwegs smooth in den Montag reingleiten. Und ich hoffe, ihr habt jetzt nicht gerade eine Beerdigung, die ansteht bei euch. Aber natürlich interessiert es uns, um von euch auch wissen, wie ihr das erlebt und wie euch vielleicht auch wie ihr umgeht mit dem Tod von Menschen. Und wie ihr Abdankungen so erlebt habt. Und wenn ihr Ideen habt für den Fortbestand vom ökumenischen Dialog auf einer sinnvollen Ebene, dann könnt ihr uns auch schreiben.
Oder kat.ch.
Ja, genau.
Die interessiert das auch
immer. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ciao zusammen.
Macht's gut. Tschüss.